Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Die Saison 2023-24 in der Handball-Bundesliga ist beendet. Unsere Recken haben die Spielzeit auf Platz 7 abgeschlossen und dabei 39 Punkte gesammelt. Das ist einer mehr als in der Saison davor. Und damit wurde das Saisonziel, die Leistung des Vorjahres zu bestätigen, also erreicht, sogar übertroffen, kann man sagen. Kleiner Wermutstropfen dabei ist, für die erneute Europapokal-Qualifikation hat es leider ganz, ganz knapp nicht gereicht. Wir wollen in dieser neuen Folge von Auszeit nochmal ausführlich auf die vergangene Spielzeit zurückblicken, die uns wieder ganz, ganz viele tolle Momente geliefert hat. Und das geht mit niemandem besser als mit unserem heutigen Gast. Willkommen an den Cheftrainer der Recken, Christian Prokop.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, Christian, bevor wir gleich dann nochmal so ein bisschen detaillierter einsteigen in die in den Saisonrückblick und so weiter, jetzt so kurz nach Saisonende, ich habe es gerade angesprochen, mehr Punkte, also quasi Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Weniger Ertrag, kann man sagen, also keine Europapokal-Quali. Wie ist jetzt so gerade die Stimmungslage bei dir so unmittelbar nach Saisonende?
Ja, die Stimmung ist schon positiv. Wir hatten ja auch ein bisschen Zeit, die letzten zwei Wochen, sagen wir mal, die Nicht-Teilnahme am Europapokal zu verdauen, zu verkraften. Man muss den VfL Gummersbach ein Kompliment aussprechen, die sich stark entwickelt haben, eine sehr gute Saison, vor allen Dingen Schlussspurt dorthin gelegt haben. Das lag auch nicht in unserer Hand. Wir haben das beeinflusst, was wir beeinflussen können. Und das ist ein Punkt mehr als in der letzten Saison. Also wir haben auch nicht so viel falsch gemacht. Und trotzdem gab es natürlich das ein oder andere Spiel, was wir uns gewünscht hätten, noch mehr auf unsere Seite zu ziehen, um dann nochmal europäisch dabei zu sein. Trotzdem überwiegt eindeutig das Positive dieser Saison.
Und das war eine extrem arbeitsreiche Saison auch für dich und für die ganze Mannschaft. Eine trainingsreiche, spielreiche Saison mit eben dieser Zusatzbelastung im Europapokal. Wie hat das aus deiner Sicht funktioniert? Die Anpassung, Trainings mussten ja angepasst werden. Ihr hattet mehr Spiele, ihr hattet weniger Vorbereitungszeit so im Rückblick. Wie habt ihr das allgemein hinbekommen?
Also ich möchte da auch ein positives Fazit ziehen. Das ging schon los, dass wir uns natürlich mit großer Vorfreude auf diese Saison vorbereitet haben. Unser Spiel gegen den FC Barcelona zu Hause mit dem ersten internationalen Flair wieder genossen haben. Dann weiß ich noch, wie wir den Sieg in Erlangen in der Schlusssekunde eintüten, den ersten Bundesliga-Auftritt, um dann mit der Mannschaft nicht nach Hannover zurückzureisen, sondern gleich nach Ystad, Schweden, weiterzufliegen, unsere Europapokal-Qualifikations-Hinspiel zu machen. Kurzum war das der Startschuss für immer einen schönen Mix aus Taktik und Regenerationseinheiten, Neufokussierung, um dann alles auf dem Parkett zu lassen. Und das, ob Bundesliga-Wettbewerb oder European League, hat uns fantastisch gefallen, sicherlich bis auf das Ende in Zeverhof. Aber das sind sehr wichtige Erfahrungen, die meine Mannschaft sammeln muss und wo wir natürlich alle dran arbeiten, dass wir zügig dort wieder hinkommen.
Und der Europapokal hat tolle Momente geliefert und auch tolle Reisen geliefert, auch für die Fans, die mitgekommen sind. Das war wirklich stark. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zurück auf die Saison. Lass uns jetzt einmal, wie immer, in diesem Podcast einsteigen mit einem Rückblick auf das aktuelle Sportliche. Und das ist das letzte Saisonspiel gewesen gegen den HC Erlangen. Es waren wieder nochmal um die 9000 Zuschauer in der Halle und ihr habt den Sieg geholt am Ende mit 27-23. Ihr habt euch am Anfang etwas schwer getan, gerade in der ersten Halbzeit, und seid dann auch mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Was lief da aus deiner Sicht am Anfang? Wo hat's gestottert, der Motor bei den Recken gestern am Anfang?
Ja, von Beginn an haben wir natürlich die Bedeutung auch von Erlangen zu spüren bekommen. Gerade in ihrer Abwehrarbeit haben sie ja unseren Angriff sehr hart und stoppfaulend unter Druck gesetzt. Und dort ist es uns nicht immer gut gelungen, den Ball noch eine, noch zwei Stationen weiterzubringen, um dann in die Tiefe auch einzubrechen und die Erlanger zu bestrafen. Und wenn wir es dann doch mal geschafft haben und uns haben nicht faulen lassen, dann haben wir den einen oder anderen Freien zu viel weggelassen, sodass wir ewig bei wenig Toren in der ersten Halbzeit stehen geblieben sind und Erlangen so ein bisschen das Zepter übernimmt und wir mit dem Rückstand in die Pause gehen.
War wieder sehr, sehr körperliches Spiel, ne? So wie immer eigentlich gegen den HC Erlangen. Das erwartet man ja, glaube ich, auch, wenn man gegen sie spielt.
Definitiv. Das ist eine Mannschaft, die richtig zulangt, die sich hilft, die sich unterstützt. Ja, aber wir wussten auch, wenn wir es packen, unsere Leistung zu steigern, unser Top-Niveau zu bringen, dann sind wir besser als diese Mannschaft. Und das hat meine Truppe in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir kriegen mit Dario die wichtigen Paraden, die im Handballsport einfach unabdingbar sind, aus dem Tor heraus. Die Abwehr gelangt mehr in Sicherheit, kriegt eine stärkere Kompaktheit zusammen. Die Erlanger überlegen auch natürlich dann bei Abschlüssen. Und das spürt man. Und wir können aus dem Tempospiel und vor allen Dingen auch aus dem druckvolleren, tieferen Angriffsspiel Kapital schlagen. Und dann ist es natürlich am Ende auch eine tolle Geschichte, wie der letzte 7 Meter von Ilja geworfen wird zum 1000. Treffer der Saison mit der Vergangenheit, die er hier hat. Es ist dann alles in Erfüllung gegangen, was wir uns gewünscht haben. Ein respektvoller Abschied für unsere Fans, die uns wahnsinnig unterstützt haben, für die 3, die gegangen sind, für uns als Mannschaft, dass wir mit dem Erfolg in die Sommerpause gehen, und wir wollten uns auch sportlich nichts nachsagen lassen.
Und ich würde gerne noch einmal in diese Halbzeitpause gehen, weil ich mir das auch gar nicht so einfach vorstelle. Du hast dann so ein Spiel, wo du merkst, es läuft irgendwie nicht alles so wahnsinnig rund bei uns, es geht uns nicht so leicht von der Hand. Dann weißt du, die sportliche Bedeutung dieses Spiels, was die Tabellensituation angeht, ist jetzt nicht mehr die größte. Wir sind auf jeden Fall am Ende 7., aber wir wollen natürlich irgendwie für die Fans auch nochmal am Ende hier ein positives Erlebnis schaffen. Welche Worte hast du gewählt in der Halbzeit an die Jungs, um sie nochmal aufzuwecken, nochmal richtig zu pushen und zu sagen, hey, wir wollen das Ding jetzt ziehen?
Ja, das ist immer unterschiedlich, diese Halbzeitansprache. Da habe ich mich entschieden, etwas lauter und etwas kürzer die Ansprache einfach zu halten, weil ich die Empfindung hatte, dass es nicht so viel taktischer Korrektur bedarf, sondern dass Dinge wie Zweikampfverhalten den Ball weiterbringen und sich vor allen Dingen unterstützen, sich wirklich helfen zusammen, dass die entscheidend sind, dass wir das Spiel kippen. Und das hat sicherlich am Anfang der zweiten Halbzeit noch nicht so gut funktioniert, wo Erlangen dann auch imstande ist, nochmal 3-4 Tore wegzuziehen. Dann wäre es gefährlich geworden, aber dann hat die Mannschaft den richtigen Ansatz gefunden, indem sie alle zusammen stark gespielt haben, plus Dario im Tor, und dann war es ein Happy End.
Ja, Dario, also wirklich toller Abschluss für ihn, da hat er zum Schluss wirklich nochmal richtig eine rausgehauen, kann man sagen. Wie hast du ihn nach dem Spiel erlebt? War das auch nochmal für ihn so ein runder Abschluss, dass er sich nochmal am Ende in seiner stärksten Form präsentieren konnte?
Genau so, Yannick. Der hat wirklich sich sehr gefreut über seine Leistung, über diesen Abschluss seiner Karriere. Das war eine runde Sache, und das ist ihm auch sehr gegönnt. Er hat eine bewegende Karriere hinter sich, hatte hier 2 schöne Jahre, und das war respektvoll und sehr schön, dass er uns so unterstützt hat nochmal.
Und Branko Vujovic, auch sein letztes Spiel gemacht gestern, der hat auch nochmal, glaube ich, einen Treffer oder 2, weiß ich jetzt gar nicht, also einer war es mindestens, er hat sich in die Torjägerliste nochmal eingetragen, und dann eben, wie du es gerade schon angesprochen hast, Ilja Brozovic zum Schluss mit diesem 7 Meter. In dieser Situation ist Max, glaube ich, erst hingegangen, hatte den Ball schon in der Hand, und dann kam Ilja von der Bank. Kannst du uns mal mitnehmen, wo kam da der Impuls her? Ich hatte fast das Gefühl, dass auch die gesamte Mannschaft zu Ilja gegangen ist und gesagt hat, hey, du gehst da jetzt hin, du machst das. Oder war das dein Impuls? Wo kam das gerade in dem Moment her?
Nein, es war tatsächlich die Mannschaft auf der Bank, wo ich dann selber in dem 7 Meter in der Situation von hinten mitbekomme, wie sie rufen, und es dann natürlich nochmal Klick macht. Ich hatte mit ihr ja vorher kurz Kontakt, 2 Minuten davor ungefähr, dass wir ihn nochmal aufs Parkett schicken für die letzten Minuten. Das war aber so nicht optimal natürlich, weil wir dann auch nochmal eine Verletzung riskieren. Er saß zu dem Zeitpunkt etwas länger schon auf der Bank. Dann kommt der 7 Meter. Ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, merke das aber, wie von hinten so ein kleiner Tumult kommt, und dann schnell schalten, Max gerufen. Und Ilja wollte schon immer werfen. Er ist oder war unser Allrounder, wo wir ein Torhüterproblem hatten, wollte auch ins Tor gehen. Also es gibt verschiedene Bereiche, die er wirklich abdeckt. Aber für alle 3 und insbesondere bei ihm möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Das hat Spaß gemacht, diese Arbeit. Das sind tolle Jungs, und wir wünschen ihnen alles Gute für ihre nächsten Stationen.
Ja, es war wirklich ein besonderer Moment zum Ende. 27. Treffer. Ich habe das vorher mitbekommen, dass man 27 Tore braucht, um diese 1000er-Marke voll zu machen. Und dann habe ich zwischendurch im Spiel immer so gedacht, als es am Anfang so stottrig war, dachte ich, ah Mensch, ich glaube, das packen sie heute nicht. Und zum Schluss waren es, glaube ich, noch 2 Tore, die fehlten, und irgendwie 1 Minute und 10 Sekunden. Und zwischendurch wäre ja nochmal Ballbesitz Erlangen gewesen. Dann habe ich so gedacht, ich glaube, das wird heute nichts, die 27 erreichen sie nicht. Dann wechselte der Ballbesitz wieder super schnell und dann kam es eben genau in dieser Situation zum 1000. Tor durch Ilja. Wirklich super tolle Geschichte. Die Zuschauer gestern müssen wir auch nochmal ansprechen. Über 9000 beim letzten Spiel, eigentlich so ja ein Sinnbild der gesamten Saison, kann man sagen, im positiven Sinne. Das war wirklich gestern wieder klasse und auch über die gesamte Saison klasse, was da von den Rängen kam, oder?
Ja, das ist Wahnsinn, was jetzt mittlerweile wir hier erfahren in Hannover, was dort für einen Zuspruch konstant einfach gilt. Wir haben letztes Jahr schon eine sehr gute Saison gespielt und ich weiß nicht, wir haben 30.000, 40.000 Menschen noch mal mehr im Schnitt jetzt insgesamt gehabt in der Totalen als letzte Saison, kommen damit im Durchschnitt auf Platz 4, was ein Wahnsinnswert ist. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Reckenfans. Weiter so, wir haben weiter unsere Ziele und brauchen euch.
Und was ich gestern auch super, super toll fand, danach, nach dem Spiel, sind sehr, sehr viele noch geblieben für die Verabschiedung der drei Recken. Also das war wirklich ein toller Rahmen. Halle wurde dann natürlich nochmal ein bisschen abgedunkelt. Wie hast du die Stimmung dann nochmal wahrgenommen? Auch bei dir war das ein würdiger Abschluss schon für die drei, oder?
Großer Respekt ebenso, dass sie einfach da bleiben und dort nochmal mit vollster Hingabe auch unsere drei Spieler verabschieden und dort Danke sagen. Aber auch unsere Geschäftsstelle, Eike, Smöre haben dort mit ihrem Team gute Arbeit gemacht. Es waren wie immer schöne emotionale Bilder, schöne Collagen, nette Worte nochmal und das mit dem Erfolg am Ende, das lässt sich dann gut abschließen.
Toller Moment und auch lustiger Moment fand ich tatsächlich, als Ilja seine Worte ans Publikum richtete. Und für alle, die jetzt nicht in der Halle waren, Ilja ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er ein Mann vieler Worte ist, ein Mann langer Reden ist. Und er bekam das Mikro in die Hand und sagte nur Danke und reichte das Mikro wieder zurück. Hast du kurz gedacht, dass das durchzieht? Nee, oder? Der sagt dann schon.
Er hat uns Gott sei Dank vorher eingeweiht. Also sonst hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt vor wie vielen Leuten. Und Smöre findet wunderschöne Worte und er sagt Danke und geht. Es hätte zu ihm gepasst, aber er hat natürlich noch Worte loswerden wollen. Es waren 7 Jahre, die bewegend waren, viele Highlights und seine Kinder sind in Hannover geboren. Ja. Er wird irgendwann zurückkommen, auf der Tribüne sitzen und da wird auch nochmal das Hallendach abfliegen.
Das hat er gestern ja auch nochmal direkt gesagt. Also er wird definitiv nochmal als Recken-Fan dann wieder in die Halle zurückkehren. Aber intern habe ich immer mal gehört, war er gar nicht so still. Also so, da hat er schon auch, war er ja vielleicht nicht gerade ein Lautsprecher, aber schon kommunikativer in der Mannschaft, oder?
Ja, es war ein sehr verlässlicher Spieler, also egal ob Trainer-Spieler-Beziehung, Spieler-Spieler-Beziehung, er war immer, ja, so gesagt, der Papa von allen, hat einen Hut aufgehabt, hat taktisch unglaublich viel verstanden und man konnte sich auf ihn immer verlassen. Am Ende stehen 34 Spieltage und bei ihr steht auch immer eine 34. Also ich kenne kaum ein Spiel, was er verpasst hat, Saison für Saison. Und er hat auf seinen Körper gerade in den letzten Monaten jetzt sehr viel Acht gegeben, weil er einfach das Ziel hat, weiter Handball zu spielen. Tolle Persönlichkeit und wie gesagt, ein sehr verlässlicher Spieler.
Also nochmal an die drei, sollten Sie zufällig diesen Podcast nochmal hören, Branko Vujovic, Dario Quenstedt und Ilja Brozovic, alles, alles Gute für die weitere Zukunft, ob sie denn nun auf der Platte weitergeht oder eben auch nicht im Privaten, wünschen wir natürlich nur das Beste. Und jetzt steigen wir dann mal ein, Christian, in so ein bisschen das Saisonfazit, wenn man es so nennen will, so kurz nach dem Saisonende. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Ich würde gerne einmal unabhängig von Platzierung und Punktzahl zu Beginn dich fragen wollen, wo glaubst du, hat sich deine Mannschaft in dieser Saison inhaltlich, spielerisch weiterentwickelt im Vergleich zum Vorjahr?
Ja, ich denke, dass wir das ein bisschen zweiteilen müssen. In der Hinserie war vor allen Dingen in Halbzeit 1 unser Tempospiel sehr stark gewesen, was wir dann in Halbzeit 2 deutlich abgebaut haben. Das haben wir in der Winterpause auch analysiert und nicht immer konstant umsetzen können, aber das haben wir in vielen Spielen uns auf die Fahnen geschrieben und auch verbessert gezeigt. Gerade das Tempospiel, gerade sagen wir mal 30 Tore zu erzielen aus einer guten Abwehr heraus. Das war unser Entwicklungspunkt, den wir gegangen sind, wo wir sicherlich noch Potenzial haben, das weiterhin zu verbessern. Aber das ist ein Hauptpunkt. Für mich ist aber auch Entwicklung, andere Sachen zu bestätigen aus dem letzten Jahr. Und das ist einfach eine agile Abwehr, die wieder einmal auch den SC Magdeburg zu Hause geschlagen hat. Das muss man einfach sagen. Da machen die Jungs einen fantastischen Job. Und wir haben ein Angriffsspiel, was sehr schwer für jeden Gegner berechenbar ist, weil wir über unterschiedliche Typen einfach kommen, müssen uns aber da, wie angesprochen, in der Effektivität steigern.
Es besteht so eine Saison immer aus Aufs und Abs. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Es wird nie eine Saison geben, wo immer alles rosig läuft. Fangen wir mal mit den schlechten Momenten oder schlechteren Momenten an, damit wir dann hinten raus mit den Highlights sozusagen enden können. Was waren aus deiner Sicht so ja die schwierigsten Momente, die bittersten Niederlagen in dieser Saison?
Ja, die bittersten Niederlagen waren für uns sicherlich das Ausscheiden im Pokal in Bietigheim. Da weiß ich noch die Stimmung danach in der Kabine und auch während der 60 Minuten, wo wir merken, dass wir nicht den erwünschten Zugriff kriegen und uns nicht absetzen können und dann in eine Niederlage einwilligen in Runde 1. Das war natürlich eine kleine Katastrophe, die uns da von der Stimmung auch und von Saisonzielen erlangt hat. Das ist ein sehr interessanter Wettbewerb und den wollen wir unbedingt verbessern in der nächsten Saison. Und sicherlich auch die Niederlage in Zeverhof war sehr, sehr schmerzhaft aufgrund der Art und Weise, wie wir dort unseren 4-Tore-Vorsprung verantwortungslos verspielen. Und wir haben in der Bundesliga 2-3 Spiele, die man rausnehmen kann, wo man sicherlich auch mit mehr Punkten beziehungsweise mit dem Erfolg gerechnet hat, ob das mal die Stuttgart-Wochen waren oder ob das mal in Lemgo zu Hause Wetzlar sind, so einzelne Situationen. Man darf aber nicht vergessen, und das wird leider auch uns weiter begleiten, alle Mannschaften, die nicht zu den Top 3, Top 4 gehören, werden sich einfach abwechseln mit Siegen und Niederlagen. Und ich bin sehr stolz und froh, dass wir ein deutliches Plus an Pluspunkten einfach gesammelt haben.
Ja. Und es gab ja auf der anderen Seite, da kommen wir dann jetzt zu, eben auch diese ja Highlight-Siege, viele davon, muss man sagen, in dieser Saison. Ich habe ein bisschen überlegt, aber ich glaube, ich habe mein persönliches absolutes Highlight, hätte ich, aber ich sag's noch nicht. Ich würde dich jetzt erstmal fragen, was waren deine Höhepunkte? Und vielleicht gibt's ja bei dir auch so eins, wo du sagst, das ragt heraus.
Ah. Von der Spannung her und Dramaturgie, wie es so geschrieben wurde, fand ich den Magdeburg-Sieg Wahnsinn mit dem Kemper am Ende oder das Unentschieden gegen Flensburg, wo unser Kapitän mit dem Mega-Wurf noch von einem Nullwinkel gegen Möller trifft. Das sind so zwei Siege, die die meisten Emotionen und Gefühle freischütten. Das war Wahnsinn, was da in der Halle, was bei uns da in den Köpfen einfach im Herzen vorging. Aber der Sieg gegen THW Kiel zu Hause war von der Dramaturgie vielleicht nicht so spannend, aber er war von der Leistung unglaublich stark über die 60 Minuten. Also das sind so für mich schon so die Highlights.
Für mich war es tatsächlich auch Flensburg. Das war so das, weil Smöre hat das, glaube ich, neulich auch mal irgendwo gesagt. Wenn man sich das nochmal im Nachgang anguckt, diese letzten Sekunden, was da alles zusammengelaufen ist oder auch so zusammenlaufen musste, dann dieser Wurf aus einem Winkel, der eigentlich überhaupt nicht mehr existent war, durch eine Mini-Lücke, den er da reinhaut mit der Schlusssirene. Deswegen, also das war für mich so das, was ich dann immer als er an erster Stelle nennen würde, aber natürlich die anderen Sachen, Kiel, Magdeburg, absolute Highlights. Du hast gerade eine Sache angesprochen, als es um Bietigheim ging. Da ging es um die Geschichte, dass wir uns nicht absetzen konnten. Ich würde gerne mal einmal so eine Eigenschaft ansprechen, die im Handball auch sehr wichtig ist. So Kaltschnäuzigkeit, Coolness, Ruhe bewahren auf der Platte und sich vielleicht mal in der einen oder anderen Situation deutlicher absetzen und das Spiel früh in seine Richtung lenken. Ich finde, ihr habt in dieser Saison, was die Crunch-Time angeht, absolut einen Schritt nach vorne gemacht. Seid da, habt da viele Spiele gezogen. Manchmal war es vielleicht eben wie in Bietigheim, dass ihr geführt habt, aber dann es eben nicht geschafft habt, so euch richtig deutlich abzusetzen. Würdest du mir da insoweit zustimmen, dass es da vielleicht noch ein bisschen ja Verbesserungspotenzial gibt, wenn man sowas überhaupt trainieren kann? Weiß ich nicht. Aber da hat es manchmal vielleicht noch ein bisschen gehapert zu sagen, wir ziehen das jetzt gleich richtig deutlich in unsere Richtung und gehen gleich auf 5, 6, 7 weg, damit der Gegner gar nicht mehr so dran schnuppert an dem Comeback irgendwie.
Definitiv gebe ich dir zu 100% recht. Wir sind so die Spannungsmacher der Liga. Wir haben immer wieder Möglichkeiten gehabt, sagen wir mal in der 52. Minute auf 4 plus oder 5 plus zu stellen, aber am Ende ist es ein enges Ding. Natürlich für Außenstehende unglaublich interessant, wie dann der Spielausgang ist. Wir hätten es uns das ein oder andere Mal leichter machen müssen, indem wir einfach unsere Tore machen. Das Spiel auch in Wetzlar ist ebenfalls so ein Spiegelbild, wo wir mit 3 Toren führen, in Überzahl sind. Aber dann kommen kleine Verkettungen, ob wir dann selber eine zu einfache Zeitstrafe bekommen, ob vorne ein 7 Meter verschossen wird, ob Überzahl nicht erkannt wird und zu schnell geworfen wird. Das sind so kleine Sachen, die mit mehr Erfahrung, Abgebrühtheit und vor allen Dingen Verantwortung für die Situation zu spüren, das brauche ich jetzt. Dieses eine Tor mache ich und dann geht dem Gegner einfach die Luft weg. Da müssen wir kälter werden, ja.
Positiv in dieser Saison fand ich war auch, dass es sehr, sehr wenig Verletzungen gab bei den Recken. Es gab dann zwar irgendwie in der zweiten Saisonhälfte mal welche, aber lange komplett verschont geblieben. Und das eben mit der Zusatzbelastung, die wir ja gerade am Anfang schon angesprochen haben, vom Europapokal, was aus meiner Sicht für dich und das gesamte Trainerteam, auch Fitnessbereich und so weiter, absolutes Kompliment ist, schon alleine, dass ihr da viel richtig gemacht habt, oder?
Ja, das Kompliment möchte ich einfach weitergeben, ob das unser Athletiktrainer Daniel ist, ob das JB, unser Physiotherapeut mit Flexi zusammen, beziehungsweise die medizinische Staff, die mit sehr viel Weitsicht, aber auch mit gutem Fordern rangehen, die Jungs ständig pflegen und auch pushen und wir einen verbesserten Austausch einfach gefunden haben, um eine optimale Trainingssteuerung hinzukriegen. Und damit meine ich nicht Hauptsache erholen und durch 12 Monate kommen, sondern schauen, dass wir gute Belastungsspitzen setzen, dass wir bereit sind zu fighten. Gerade ab 50. Minute zeigt sich viel Wille und den kann man auch trainieren. Und auf der anderen Seite aber auch eben fit zu sein und nicht jemanden in den Keller zu trainieren, um dann Verletzungen zu provozieren. Das haben wir gut hinbekommen, deswegen Kompliment ans gesamte Team.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns noch einmal auf die Liga im Allgemeinen gucken. Der deutsche Meister heißt SC Magdeburg, haben sich dann am Ende durchgesetzt in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, das es ja lange war mit den Füchsen Berlin. Verdienter deutscher Meister und was haben sie aus deiner Sicht am Ende dann den Füchsen noch vorausgehabt, dass sie sich den Titel geschnappt haben?
Ja, das ist natürlich, wie oft gesagt, der ehrlichste Wettbewerb, ne? In dieser starken Liga. Magdeburg hat noch nicht in Balingen gewonnen, wenn sie da antreten. Und andersrum auch nicht. Das ist wirklich so gewesen. Und so kam es ja auch in der Saison, sich da dann so durchzusetzen. Großer Respekt. Aber mir hat wieder einmal gefallen, wie lange das Meisterschaftsrennen wirklich offen war. Die Füchse haben da einen ganz starken Job gemacht. Ich finde, dass ihnen etwas Tiefe im Kader fehlt. Und dementsprechend man jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt hat, dass ein Lasse Andersen schon auch Probleme hat, dann seine Form weiter so zu bringen, der sie lange getragen hat. Matthias Gitzel geht weiter. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist Hut ab und echt stark zu honorieren. Magdeburg hat dort einfach nochmal eine größere Qualität in der Breite, in der Tiefe des Kaders. Sie haben ebenfalls eine unglaubliche Fanschar, ob die auswärts spielen oder zu Hause. Die werden nach vorn gepusht. Das macht Eindruck, auch auf Schiedsrichter und Co. Das muss man einfach mit sagen. Und deswegen ist das gerade eine sehr erfolgreiche Geschichte und Kompliment dafür. Für die Liga insgesamt war es eine weiterhin starke Entwicklung. Ob das spannendes Meisterschaftsrennen ist, ob das um Abstieg geht, europäische Plätze, nicht vorhersehbare Ergebnisse. Also die Liga geht weiter sehr attraktiv voran.
Ja, und da sagen wir natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, auch von meiner Seite nochmal an den SC Magdeburg. Ich glaube auch, dass das absolut verdient ist, dass sie sich den Titel geholt haben. Und wir können uns ja immerhin deutscher Meister Besieger nennen. Also wir haben sie ja in der eigenen Halle auch geschlagen. Blick nach unten gehört auch irgendwie immer dazu natürlich. Der Bergische HC und Balingen-Waldstätten sind die beiden Absteiger in dieser Saison. Dafür kommen dann im nächsten Jahr der erste VfL Potsdam und SG BBM Bietigheim. Neu in die erste Liga. Jetzt haben wir Bietigheim natürlich gerade schon angesprochen, weil das bei uns jetzt ein schmerzhafter Moment in der vergangenen Saison war. Was glaubst du, kommen da für zwei Mannschaften nach oben und welche Rolle können die spielen in der HBL?
muss man abwarten. Erstmal möchte ich nochmal sagen, man muss auch dem TSV Eisenach ein Kompliment machen nochmal für die Saison, weil wo du jetzt die beiden Absteiger benennst, denkt man ja an erster Stelle erstmal an Eisenach, die als Zweitplatzierter damals hochgegangen sind und eine fantastische Entwicklung genommen haben. Da Kompliment an dieser Stelle, und sicherlich hat der BAC sich das sehr anders vorgestellt, aber die haben halt ein großes Verletzungspech auch gehabt und kamen dann leider in so einen Abwärtstrend und das hat jetzt am Ende nicht mehr gereicht mit der Niederlage gegen Flensburg. Es sind wieder zwei spannende Aufsteiger mit dem VfL Potsdam, eine Mannschaft, die mit sehr vielen Talenten arbeitet, jetzt aber mit Sicherheit das Projekt Erste Liga auch mit qualitativ guten Verstärkungen angehen wird. Wird spannend sein, wie sie das so hinkriegen. Emir Kotagic ist ein sehr erfahrener Trainer, der sowohl den Spagat aus Jugend bis im Männerbereich gut versteht. Dementsprechend wird das schon eine konkurrenzfähige Mannschaft sein. Und mit Bietigheim haben wir ja mit Ica Romero Erfahrungen gemacht. Das ist einfach ein detailverliebter spanischer Trainer, der viel von seinen, von seiner Karriere, von seinen Trainern, die er auch hatte, gelernt hat, mitgenommen hat. Und das sieht man einfach, wie ruhig, wie diszipliniert, wie 60 Minuten fokussiert diese Mannschaft spielt. Es wird weiter spannend.
Und Ica ist ja auch ein alter Bekannter hier in Hannover. Dann gibt's also nochmal das Wiedersehen in der nächsten Saison und natürlich auch wieder so eine tolle Geschichte, die da nochmal geschrieben wird. Ihr seid jetzt, um da noch einmal drauf zurückzukommen, wie gesagt, mit mehr Punkten einen Platz hinter der Vorsaison gelandet. Ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die stärkste Liga der Welt, wie die HBL immer genannt wird und auch zu Recht genannt wird, vielleicht nochmal stärker geworden ist, dass es noch mehr Punkte braucht, um weiter nach oben zu kommen?
Ja, also die Ausgeglichenheit ist definitiv stärker geworden und dementsprechend wird man jetzt nicht mehr Sechster, Siebter mit 45 oder 48 Punkten, sondern man lässt halt auf der Wegstrecke auch ein paar Punkte liegen. Das ist so, weil diese Qualität in der Breite einfach so stark ist und das es auch so spannend macht. Ja,
also wir sind weiterhin in der stärksten
Abschluss jetzt.
Alles gut. Wir sind weiter in der stärksten Liga der Welt unterwegs und das wird ja auch immer wieder betont und das würden wir auch nächste Saison wahrscheinlich immer wieder betonen, weil es halt einfach auch so ist, jeder kann jeden schlagen und deswegen lieben wir diese Liga ja so und freuen uns auch auf die nächste Saison jetzt schon wieder. Bevor wir da gleich noch einen kleinen Ausblick machen, lass uns noch einmal kurz auf die Sommerpause gucken, weil in der steht jetzt auch ein sportliches, großes Highlight an, nämlich mit den Olympischen Spielen in Paris. Und wir haben ja im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft haben wir gleich vier Recken mit dabei. Das sind Marian, Renas, Justus und Martin. Dazu kommt dann auch noch im erweiterten Kader ein zukünftiger Recke mit Joel Berlehm, unserem neuen Torwart. Und jetzt wird ja der Kader sehr, sehr klein, also wird nochmal extrem reduziert. Ich glaube 14 Spieler und 3 Ersatzspieler, die dann nur letztendlich im Olympiakader stehen. Wie siehst du die Chancen für unsere 4/5 Jungs, wenn man Joel damit reinnimmt?
Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite gönne ich das natürlich jedem. Das ist ein Mega-Event und ein Erlebnis. Und da Deutschland vertreten zu dürfen, das gönne ich wirklich jedem von Herzen. Ich hoffe, dass sie es richtig in den Kader schaffen. Da es, wie du sagst, so eingekürzt wird, wird es vielleicht auch 3 Spieler treffen, die, sagen wir mal, relativ nah dran sind, aber dann nicht im olympischen Dorf übernachten dürfen, immer wieder reingeholt werden, nicht ganz so nah an der Mannschaft sind. Und da kannst du mich vielleicht verstehen, wir haben hier auch unsere Ziele und wollen natürlich schnell in Hannover als Einheit auftreten und zusammen unseren Zielen nacheifern und eine gute Vorbereitung einfach spielen. Deswegen warte ich da ab, schaue natürlich, drück den Jungs aber wahrhaft fest die Daumen. Und möchte mich jetzt nicht zu Einzelnen äußern, wie viel Prozente da die Chance entstehen. Das muss Alfred Gisasson entscheiden. Der wird sich beim 14er Kader taktisch Gedanken machen, was fehlt, was braucht's, welches Pärchen ist vielleicht gut. Und ich denke aber, dass sie gute Chancen haben.
Bleibt auf jeden Fall spannend und wir sind sehr gespannt, wer dann am Ende tatsächlich in Paris auflaufen wird von den Recken. Und ja, natürlich absolut verständlich aus deiner Sicht. Ne? Da denkt man natürlich dann auch wieder an die Vorbereitung und so weiter, aber Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
Definitiv.
Ich glaube, das kann man so sagen. Dann lass uns jetzt mal ganz kurz noch einen Ausblick wagen auf die nächste Spielzeit, 24-25. Wir haben jetzt natürlich erstmal die Sommerpause und den Urlaub vor uns, da freuen wir uns auch drauf, aber die neue Saison wird dann Anfang September losgehen. Ihr werdet dann irgendwann auch schon vorher, deutlich vorher mit der Vorbereitung starten. Schauen wir erstmal auf die neuen Gesichter. Wir haben im Tor, haben wir gerade schon gesagt, Joel Berlehm, der kommt von den Rhein-Neckar-Löwen zu uns. Dann haben wir von den Färöer-Inseln, der Fähringer, sagt man dann, glaube ich, Wilhelm Paulsen aus Lemvig in Dänemark kommt er nach Hannover. Und dann am Kreis, den Norweger Thomas Solstad, der kommt von Bjerringbro Silkeborg, ebenfalls aus Dänemark. Ich weiß nicht, inwieweit du dich jetzt schon befasst hast mit den neuen Jungs. Natürlich denke ich mal, als es um die Verpflichtung ging, warst du natürlich da involviert, selbstverständlich. Auf was für drei Jungs, Spielertypen können wir uns da freuen?
Ja, also Smyr und ich haben uns schon sehr intensiv mit ihnen befasst. Das wäre sonst nicht so optimal. Auf was dürfen sich wir und die Reckenfans freuen? Natürlich einmal die Torhüter-Situation. Ist ein Entwicklungspunkt bei uns, ganz wichtig. Wir sind mit der Quote nicht zufrieden. Es war schön, dass es nochmal so einen Abschluss gegen Erlangen jetzt gab, aber das ist ein definitiver Entwicklungspunkt, um weiter hohe Ziele einfach bestätigen zu können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit Joel und mit Simon zusammen ein sehr starkes Gespann nächstes Jahr haben werden. Joel ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der mit positiver Energie im Bauch mit Sicherheit hier in Hannover wieder zu alter Leistungsstärke anknüpfen möchte. Wir werden auch auf der Torhüter-Trainerposition uns verstärken und das einfach dieses Gebilde professioneller und effektiver aufstellen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir da einen Schritt nach vorn machen. Wir haben mit Thomas Solstad einen norwegischen Kreisläufer verpflichtet, der über sehr viel Kampfeinsatz kommt, der ein athletischer Typ ist, also flinke Laufgeschwindigkeit nach vorn, kann auf der Abwehrposition 3, also im Innenblock rechts, verteidigen. Sehr wichtig, um auch Marian zu entlasten. Und da wird die Aufgabe sein, ihn schnell menschlich, sprachlich, aber vor allen Dingen auch im System zu integrieren. Die Skandinavier, mache ich mir gar keine Sorge über die Professionalität und die Spielintelligenz. Trotzdem ist das System dort oben immer ein bisschen anders, als wir das spielen. Und das wird die Vorbereitungszeit und auch bis Saisonanfang sicherlich andauern. Habe ich bei Adam auch gesehen, dass wir da schnell zusammenfinden. Das ist der Fokus. Ja, und dritter im Bunde ist Wilhelm Paulsen, Rückraum rechts. Ebenfalls sehr physisch stark, wird uns in der Abwehr definitiv nach vorn bringen und da Rehners entlasten. Ist ein Spieler, der sehr hart zufest, körperlich da richtig gegenhält. Und einer, der vorne eine breite Spielanlage liebt. Und das kommt uns sehr zugute. Wenn Marian, wenn Jonathan mit breiten Pässen arbeiten, wird er dort die Abwehr auseinanderziehen können, wird erfolgreich sein können für Steini, für Max auf Außen. Und er hat Potenzial weiter, er ist 24 Jahre, stellt sich dieser Challenge Bundesliga. Ich denke, dass mit Uschins und mit Paulsen dort ein sehr ehrgeiziges Gespann ist.
Also drei tolle Spieler, auf die wir uns freuen können. Generell bleibt der Kern der Mannschaft zusammen. Das sind drei neue, aber sonst bleibt das ganze Gebilde bestehen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, eben um diese konstante Entwicklung weiterzuführen, dass man eben sozusagen den Kern, das, was die Recken bislang ausgemacht hat, auch zusammenhält?
Das ist mir enorm wichtig, dass wir wirklich auf Automatismen zurückgreifen können, dass wir auf gemeinsame Erlebnisse, positive sowie negative Erfahrungen einfach unsere Schlüsse draus ziehen und nicht immer wieder mit 7, 8 Mann eine Kaderveränderung herbeiführen. Wir sind bei weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange auf jeder Position von der Entwicklung, ob das im Athletischen, ob das in der Effektivität der Fall ist und auch im mannschaftlichen System haben wir noch Sprünge nach oben zu machen, aber die Konkurrenz schläft halt auch nicht und dementsprechend gehe ich gut in Urlaub. Alle Spieler und wir erholen uns und dann greifen wir an.
Wir machen jetzt hier gerade so ein, oder wir haben so ein kleines allgemeines Saisonfazit gemacht. Ich denke mal, intern wird das bei euch nochmal ein bisschen detaillierter ausfallen. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen? Wie sieht das ungefähr aus? Vielleicht auch mit dir in Zusammenarbeit, mit Heidi, mit Smöre, dass ihr euch dann vielleicht anguckt, welche konkreten Punkte ihr in der Vorbereitung angeht. Wie sieht das bei euch aus? Jetzt vielleicht schon vorher so ein bisschen oder erst nach dem Urlaub, wenn ihr dann alle wieder da seid? Wie läuft das ab?
Das ist jetzt, dass nach dem letzten Spiel nochmal die Computer hochgefahren werden und natürlich eine statistische Analyse erfolgt, die arbeitet mir Heidi zu. Dann gibt es eine qualitative Analyse, das heißt, ich werde die Spiele übereinander legen und dort nochmal nach der Hinrunde, wo ja schon die Analyse erfolgt ist, die Rückrunde nochmal drauf abdecken und schauen, welche markanten Punkte sind einfach wichtig, wo wollen wir hin, was haben wir erfüllt. Wird sicherlich auch einiges mit Tempospiel und Effektivität zusammenhängen. Und dann gehe ich mit Smöre in den Austausch und dann werden wir die Saison auswerten. Und dann ist es sehr wichtig, nach der Urlaubszeit mit der richtigen Einstellung in die Vorbereitung zu starten. Und da haben wir Möglichkeiten, über Ziele zu sprechen, die aber dann natürlich mit der Mannschaft formuliert werden und dann an die Öffentlichkeit rausgehen.
Inwieweit bist du, vielleicht auch wenn es nur intern gehalten wird, Fan von einem konkreten Saisonziel, was sich an einer Tabellenposition orientiert? Oder sagst du, das ist eigentlich gar nicht notwendig, wir formulieren eher qualitative Ziele zur Weiterentwicklung? Oder sagst du schon, ja doch, das machen wir, sagen intern Platz 6, vielleicht 5, das ist so, das formulieren wir für uns schon fest.
Ja, also ich mag schon konkrete Ziele zu benennen, aber auch realistische Ziele. Und ich denke, jetzt hat sich in den letzten 2 Jahren eine sehr gute Konstanz hier entwickelt. Das immer wieder zu bestätigen, es ist erstmal eine riesengroße Herausforderung, die Zuschauer weiter so zu begeistern und hoffentlich auch so einen weiteren Zuspruch zu bekommen, wird ebenfalls unsere Challenge sein von der Geschäftsstelle, von uns, wie wir auftreten als Mannschaft. Da gehören alle in der Reckenfamilie dazu, dass wir dieses Ding weiter positiv befeuern. Nochmal, mit der Mannschaft werden wir uns zusammensetzen, werden über Ziele sprechen, was Pokal, was die Liga angeht. Aber ich kann vorwegnehmen, dass wir natürlich in eine gleiche Range, / besser, eindringen möchten. Das konstant, und das wäre auch ein Erfolg.
Ja, sind wir sehr gespannt, wo es dann hingeht nächstes Jahr. Auf jeden Fall steht eine Sache auch schon fest, nämlich, dass die HBL nächstes Jahr, das ist für euch jetzt dann eher spielerisch nicht so entscheidend, einen neuen Namen tragen wird, muss man vielleicht an dieser Stelle der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Es wird die Daikin Handball-Bundesliga werden ab dem 1.7. dann, glaube ich, offiziell. Wie gesagt, für euch auf der Platte jetzt nicht unbedingt das Entscheidendste. Viel entscheidender für euch die Vorbereitung. Würde ich noch einmal gerne wissen. Jetzt haben wir Anfang Juni zur Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Wann ungefähr geht's weiter? Wann trommelst du deine Jungs wieder zusammen und wie viel Zeit planst du so ein für die Vorbereitung?
Ja, dieses Jahr ist der Urlaub ein bisschen länger, aber alle wissen, Flat, du auch, 17.7. ist Trainingsstart. Er falscht immer mal ein bisschen rum. 17.7. ist Trainingsstart, dort treffen wir uns zusammen. Vorher sind natürlich ein paar individuelle Aufgaben zu erledigen, wie Läufe und Krafttraining, um schon eine Vorvorbereitung zu haben. Es sind jetzt knapp 6 Wochen Urlaub. Das ist schon mehr, als was wir in der Vergangenheit hatten. Das ist aber durch das Olympiajahr und die Möglichkeit, einfach das auch zu geben. Jetzt sollen sie wirklich abschalten, wirklich einen Kopf freikriegen, nichts mit Handball machen und irgendwann wieder in die gute Bewegung kommen und wie gesagt in die Vorvorbereitung. Dann starten wir am 17.7. und dann haben wir wieder ein schönes buntes Programm, unter anderem mit dem Trainingslager in Aalborg in Dänemark. Freuen wir uns sehr drauf.
Also dann gönnen wir den Jungs jetzt erstmal ihren Urlaub, wie du schon sagst, erstmal abschalten, das haben sie sich auf jeden Fall mehr als verdient. Anfang September geht's dann weiter, die Fans haben ja auch schon die Möglichkeit, sich eine Blind-Date-Ticket zu holen, also wer das noch nicht getan hat oder da noch nichts von gehört hat, also das geht schon, sich ein Ticket jetzt zu holen fürs erste Heimspiel, obwohl der Tag noch nicht genau feststeht und der Gegner noch nicht genau feststeht, also gerne da nochmal reingucken im Ticketshop unter die-recken.de. Und Dauerkarte gibt es da natürlich auch. Also die Möglichkeit ist immer da. Freuen wir uns über jeden, der sich zum Dauerrecken oder der sich entscheidet, ein Dauerrecke zu werden. Christian, zum Abschluss, persönliche Frage. Auch für dich war es, wie gesagt, sehr arbeitsreich. Und ich finde, man sieht es dir nicht an. Du siehst immer noch sehr frisch aus am Ende an dieser langen Saison. Aber ich denke mal, du wirst dich auch auf den Urlaub freuen. Was ist geplant zur Erholung jetzt in der Sommerpause?
Ja, eigentlich muss ich ja so 2-3 Wochen noch warten, weil meine Frau Lehrerin ist und wir noch nicht direkt in den Urlaub fliegen können. Passt aber auch, weil ein paar Sachen einfach nachzuarbeiten sind, der ein oder andere Termin noch ist. Bin noch im Mastercoach Referent dabei. Das wird also die nächsten 14 Tage noch so ein leichter Mix aus zu Hause etwas abschalten, ein paar liegen gebliebene Aufgaben nachholen und dann noch ein bisschen Handball machen. Und wenn das richtig abgeschlossen ist, dann ist man vom Kopf her auch frei. Und dann haben wir noch gute 3 Wochen und die werden wir intensiv als Familie verbringen. Werden natürlich wegfliegen, hier was unternehmen und ich freue mich einfach auf die Zeit mit meinen beiden Kindern und mit meiner Frau.
Und ich kann mich nur wiederholen, das hast du und das habt ihr alle euch absolut verdient.
Dankeschön.
Ich sage an dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für eine weitere tolle, ereignisreiche Saison mit vielen Highlights, die wir eben ja auch schon so ein bisschen alle angesprochen haben. Es war wieder viel Drama dabei, es war viel Jubel dabei, es war auch mal Enttäuschung dabei und deswegen lieben wir den Handball so und freuen uns auch auf die nächste Spielzeit. Danke für deinen Besuch heute, Christian, und schönen Urlaub.
Danke auch an dich, du machst das auch super.
Danke, vielen Dank. Danke. Und unser Abschluss ist auch heute zum Saisonende natürlich nochmal unser Schlachtruf. Recken!
Rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.